Ja, ein herzliches Shalom euch allen heute Morgen. Sagen euch die Zahlen 8.22 Uhr und 8.16 Uhr etwas? Niemand? 8.22 Uhr war die Tiefe der Winternacht. 21. Dezember. Heute haben wir einen Sonnenaufgang, 8.16 Uhr. Das ist nicht so viel, aber die Richtung stimmt. Das heißt, die Tiefe der Dunkelheit ist durchschritten und wir leben in der Hoffnungsphase des Neulichtes und freuen uns darauf. Und es wird kommen, es wird morgen, habe ich schon nachgeguckt, dann 8.15 Uhr sein, übermorgen 8.14 Uhr. So geht das weiter. Irgendwann werden sogar 2-Minuten-Schritte da sein und dann wird der Frühling kommen. Wie schön. Und wir feiern in Hoffnung. Wir feiern immer als Christen in Hoffnung, denn die tiefste Stelle ist durchschritten durch Christus. Und mit jedem weiteren Schritt geht es in die Hoffnung. Und dann dürfen wir Gottesdienst feiern. Gottesdienst ist es, dass er uns feiert. Gott macht gerne Feste. Er ist gerne bei Festen. Er gibt sie, er nimmt auch teil. Und deswegen, wenn ich sage, der Eröffnungsformel, dass wir diesen Gottesdienst feiern, dann sind wir tatsächlich in einem Fest, verbunden mit der Engelswelt, verbunden mit Millionen von Christen, die heute ihren Herrn feiern und er sie, verbunden mit den Menschen, die uns vorausgegangen sind und im Himmel mitfeiern. Also, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Und wir bekennen, unsere Hilfe steht allezeit im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Das heilige Evangelium für heute steht geschrieben bei Johannes im 2. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Am 3. Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da, Maria. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, da spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sich bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der ja Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, während die Diener wussten, sie hatten das Wasser geschöpft, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Also jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und die Jünger glaubten an ihn. Wort des lebendigen Gottes.
Gott sei Lob und Dank.
Amen. So, ihr Lieben, ein Geschenk, dass ich wieder mit euch, unter euch, bei euch sein darf. Falls ihr mich nicht erkannt habt, das ist nur die neue Brille, die ich jetzt habe. Und das hat ja nun immer vielleicht auch Bedeutung, immer mal wieder braucht man eine neue Brille. Die Brille entscheidet mitunter, was man und wie man sieht. Und immer mal wieder muss man im übertragenen Sinne eine neue Brille aufsetzen. Ja, ihr Lieben, heute dieser wunderbare Text am Anfang, fast noch am Anfang des Jahres aus dem Johannesevangelium, die Hochzeit zu Kana. Kam fast ein bisschen spät, nicht zu spät, aber spät heute. Warum? Weil ich noch gerungen habe mit dem Wort der Predigt, mit dem Gebet. In der Tat, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie eine Predigt vorbereitet wird, aber bei mir ist es so, dass ich eigentlich fast mehr Zeit zum Gebet nehme, als zu dem, was man dann technisch macht, sage ich mal. Und wenn ich merke, dass ich tief ins Gebet hineingehen durfte, ist ja auch eine Gnade, dann sprudeln oft die Gedanken und das geht wie von selber. Das heißt, unterm Strich habe ich dann gar keinen Verlust an Zeit. Also heute Morgen habe ich noch etwas gerungen, mehr im Gebet als dann diese Sachen, die man aufschreibt. Und dann, ich versuche immer im größeren Rahmen zu denken. Also, dann kamen wir natürlich noch mal in den Sinn. Ich war ja nun die letzten Wochen oft da und allein viermal zu Behimmelungsfeiern, sage ich. Also wenn ich sage Trauerfeiern, dann ist das gar nicht Trauer, weil das Wort Trauer von Treue kommt, von Zusammenhalten, Zusammengehören. Also ist das Wort traurig nicht traurig, aber es macht dann doch etwas, auch mit mir übrigens, vier der Schwestern mit verabschieden zu müssen hier. Und dann denkst du weiter nach und dann kommen schon Gedanken, bin ich Prediger der Vergänglichkeit des Todes bei euch? Oder müsste ich nicht eine Stimme des Lebens und der Hoffnung sein, wie sein Prediger eigentlich immer zu sein hat? Das heißt, es ist eine menschliche Stimme, es ist vielleicht aber hoffnungsvollerweise eine göttliche Stimme. Mein Gebet ist immer, dass ich ihm nicht zu sehr im Weg stehe. Also das Problem der Predigt mag ja sein, Gott weiß sehr wohl, was er sagen will, aber ob ich die richtige Brille aufhabe, das richtige Hörgerät, ob ich in richtiger Weise verstehe und ob mein Mund dann tatsächlich auch Gott begnadet sein darf, das ist die vielleicht große Frage. Also wir haben diesen wunderbaren Text gelesen. Wie interessant, wie schön, dass das Johannesevangelium mit diesem Wunder beim Auftreten Jesu quasi anfängt. Jesus, der eingeladen war mit seinen Jüngern, die hat er mitgebracht, seine Mutter war da. Und also so ein orientalisches Hochzeitfest, das ist schon was Besonderes. Da kommen sehr viele Leute, da kommt im Grunde genommen das ganze Dorf. Ich weiß noch, als eine meiner Töchter hat ja einen Griechen geheiratet und die war mal bei einer Hochzeit eines Vetters in Griechenland. Und da waren 1000 Leute, 1000 Gäste, müsst ihr euch vorstellen. Also das ist das Highlight des Jahres. Da muss man sich ein bisschen hineindenken. Und das war dann auch die Gelegenheit, die Leute waren ja oft arm, das war die Gelegenheit zu feiern und da spielte der Wein tatsächlich, und hier geht es natürlich nicht ums Betrinken, hier spielte der Wein eine wesentliche Rolle. Er war Ausdruck der Freude, der Fröhlichkeit. Gott schuf den Wein, heißt es mal in der Bibel, um das Menschenherz zu erfreuen. Klar, wir machen immer alles kaputt mit Übertreibungen, aber der Grundgedanke der Bibel ist, Gott schuf den Wein, gab den Wein, um das Menschenherz zu erfreuen. Und dann geschah, was gar nicht geschehen durfte, das Allerletzte, was geschehen durfte, der Wein ging aus. Der Wein ging aus. Was eine Blamage. Also in dieser Kultur noch die Urenkel. Wenn der Name dieser Familie zur Sprache kam, noch die Urenkel sagten, das sind doch die, wo damals vor 70 Jahren, haben wir gehört, der Wein bei der Hochzeit ausging. Nein, doch, stell dir vor, da ging der Wein. Aber so weit kam es ja dann nicht. Also das ist aber der Stress. Die Stresssituation in dieser Geschichte. Und jeder Orientale, der sie gehört hat, der hat das Zittern gekriegt. Also, es kommt eine so schwierige Situation auf. So ein Skandal eigentlich. Zumindest aber hat das ganze Fest richtig gedämpft. Und nun war die große Frage, gibt es eine Lösung? Gibt es eine Möglichkeit, dieses Fest zu retten? Den Glanz der Zukunft dieser Ehe zu retten? Die Ehre der Familie zu retten? Gibt es eine Möglichkeit? Und Maria ergreift die Initiative. Sie hat wohl genügend Grundvertrauen, um sich an Jesus zu wenden. Vielleicht tat sie es auch ein bisschen arg noch als Mutter, deswegen diese etwas schroffe Zurechtweisung. Aber sie tat es auf jeden Fall auch als Gläubige. Und dem gehörte die Zurückweisung auf keinen Fall. Deswegen steht hier auch Frau. Also, Jesus sagt, was habe ich jetzt mit dir, diese Situation zu schaffen? Oder wie kommst du drauf, dass ich jetzt, weil du es willst, reagieren muss? Wahrscheinlich spricht er sie als Mutter, als Frau an, aber nicht als Gläubige, denn darauf reagiert er ja. Er reagiert ja auf ihren Glauben. Und er ordnet etwas an, was geradezu verrückt war. Ich meine, wir kennen die Geschichte, uns ist das vertraut, aber damals, in der Situation, gibt es eine Lösung. Und dann ordnet jemand an, bringt 10 so Wasser, das waren ja solche Trümmer von Gefäße, und füllt die mit Wasser. Und dann das Raunen an den Tischen. Jetzt kommt Wasser. Jetzt kommt Wasser auf den Tisch. Geht eigentlich gar nicht. Also er ordnet an, was völlig verrückt ist, was eigentlich gar nicht geht, wo der Bräutigam nie auf die Idee gekommen wäre und der Speisemeister auch nicht. Er ordnet etwas quasi wie von hinten rein an, was keiner verstehen würde. Immerhin diese Diener, und das Wort steht da bestimmt bewusst, immerhin diese Diener tun, was er sagt. Das war ja die Aussage der Maria. Tut, was er euch sagt. Das war der Schlüssel, aufgrund des Glaubens. Immerhin, sie tun im Glauben, was er gesagt hat. Sie füllen diese Trümmer von Gefäße mit Wasser. So what? Jetzt ist hier Wasser. Und dann sagt er, jetzt probiert mal. Ganz schlicht, die Bibel beschreibt ja diese Wunder meistens schlicht, wir würden das ausmalen. Jetzt probiert mal. Und dann trinken die, boah. Und dann bringen sie es dem Speisemeister und der denkt, sag mal, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. So ein Wein, und dann setzen sie uns den Fusel zunächst vor, so sagen wir im Schwäbischen, den Fusel vor, und dann, wenn eigentlich der Bedarf schon bedeckt ist, so mehr oder weniger, dann bringen die diesen exzellenten Wein, den man normalerweise gar nicht bezahlen kann. Und das verändert die hoffnungslose Situation nochmal richtig. Also es kommt auf einmal eine Erfahrung ins Spiel, die sich keiner hat vorstellen können, die nicht Menschen ausgedacht sein konnte, die ein Wunder brauchte, eine Gotteswirkung. Und die es brauchte, dass vielleicht aus einem ganz anderen Winkel, irgendwo hinten, wo diese Krüge standen, etwas geschah, wo man die Augen eigentlich nach vorne ganz woanders hingerichtet hatte mit seiner gewohnten Brille. Das ist die wunderbare Geschichte. Jetzt frage ich, was fühlt unser Herz für das vorliegende Jahr? Und ich wage mal zu sagen, wer mit Gott unterwegs ist, der feiert Festjahre. Und zwar sein ganzes Leben lang. Es ist immer ein Fest, in dem wir unterwegs sind mit Gott. Was erfüllt unser Herz für 2022? Und jetzt bin ich wieder da, was ich vorhin gesagt habe, mit den vier Verabschiedungen, die mir auch so ein bisschen auf der Seele, auf dem Herzen liegen. Was fühlt unser Herz? Soll ich mir mit euch Sorgen machen, Gedanken machen? Sorgen wären mehr wie Gedanken. Wir sind im Strom, im Lauf der Zeit, in der Vergänglichkeit. Wir werden älter. Ohne Frühgymnastik komme ich auch schon nicht mehr zurecht. Das ist das, wo ich früher ein bisschen immer darüber gespottet habe. Morgens wird um kurz nach acht die Videokassette eingelegt und dann machen wir brav, wie die Senioren so machen, Gymnastik. Wir werden älter. Was erfüllt unser Herz dabei, auch mein Herz, wenn ich dann denke, ich werde älter? Das meiste meines Lebens ist gelebt. Die starken Jahre sind vorbei. Es kommt eine andere Zeit. Was erfüllt mein Herz? Klar, sagen wir, wenn ich frage, woher kommt unsere Hilfe, dann sagt ihr alle, unsere Hilfe. Kennt euch schon ganz gut. Ihr wisst das. Aber was heißt das? Aber was heißt das? Und darf er uns, das sage ich jetzt für mich persönlich, das darf jeder für sich fragen, das dürft ihr auch als Kommunität fragen. Darf er das wirklich auf seine Art und Weise? Darf er das? Da muss man nämlich möglicherweise eine neue Brille aufsetzen, um das zuzulassen, weil mit mancher alten Brille uns vieles wie fremd, gar bedrohlich erscheint und wir, wenn er uns schon helfen will, dann im Grunde genommen erwarten, dass er es so macht, wie wir es gewohnt sind, dass wir keine Angst haben darüber, dass es vertraut ist. Ihr wisst, ich war Pastor einer auch der FEG zum Letzten, der Freien Evangelischen Gemeinde in Jugendheim. Und wir hatten ja sozusagen jetzt ein größeres Problem, das uns hätte aufmischen können. Ich habe einen Nachfolger gehabt und aus komplizierten Zusammenhängen, das muss ich hier ja nicht sagen, aber es ist nicht gelungen. Wir mussten uns wieder trennen von ihm. Ich habe da wenig damit zu tun gehabt, fast nichts, habe mich rausgehalten, aber die Gemeindeleitung musste mit unendlichen, kräftezehrenden Gesprächen diese hochschwierige Phase, die in vielen Gemeinden zum Bruch, zum richtigen Zerbruch geführt hat, sie musste mit vielen Gesprächen, vielen Gebeten, mit viel Kraft, die sie investiert haben, diese Situation so anschauen. Sie mussten richtig umlernen, regelrecht, weil sie davon ausgingen, ja, das ist das, wie es weitergehen soll, wie wir gemeinsam einen Weg gehen. Und sie haben irgendwann mal gemerkt, es muss etwas richtig verändert werden. Und nun kamen wir auch drüber ins Gespräch, da war ich dann wieder eher dabei. Inzwischen ist ja unser junger Kollege und ich sage ganz tief, Gott möge ihn und seinen Weg segnen mit seiner Familie und Türen aufmachen. Inzwischen haben wir gefragt, was ging eigentlich schief? Kann man das fragen? Kann man Antwort bekommen? Und natürlich, dann fragst du so ein bisschen menschlich, hätte man da was anders erkennen können, hätte man da besser nachfragen müssen, mag alles sein, aber hinterher ist man immer klüger. Vielleicht haben sie einfach schlicht auch das Bestmögliche getan, gehofft, geglaubt, gebetet und irgendwie wurde es so nicht. Es gab hochinteressante Gespräche. Wir haben gestern einen Fastentag gehabt mit einer wunderbaren, muss ich sagen, wunderbaren Aussprache. Dann am Spätnachmittag, wo wir das nochmal miteinander ausgetauscht haben. In der Woche haben wir schon ein Gespräch mit dem Gemeinderat gehabt. Da durfte ich auch nochmal dabei sein. Und ich habe gemerkt, wir bleiben ein Stück hängen. Wir bleiben ein Stück hängen in diesen Fragen. Na ja, war das jetzt richtig oder haben wir es da genau gut und recht gemacht? Und ich habe meiner Gemeinde, meiner früheren Gemeinde, der ich ja noch Mitglied bin, gesagt, Leute, ich habe tiefere Gedanken. Ich habe den Eindruck, es braucht eine neue Brille, einen neuen Blick. Vielleicht will uns Gott regelrecht rausholen. Jetzt, wo der Wein ausgegangen ist, anderthalb Jahre in so einer schwierigen Situation, das nimmt so viel, das Gemeindefest verarmt. Es wird schwierig, es wird gefährlich, es wird anstrengend, es ist oft nicht mehr schön. Es ist wie eine Hochzeit, wo der Wein ausgeht, allemal vielleicht sogar noch das Essen. Und ich sagte, vielleicht ist was ganz anderes dran. Vielleicht müssen wir aus der, wie man sagt, out of the box denken, aus dem gewohnten Horizont heraus denken und fragen, neu, bevor wir im Kleinen sagen, so machen wir es jetzt und das wollen wir und so weiter. Vielleicht müssen wir viel offener sein als Gemeinde für eine Gotteslösung, die wir noch gar nicht sehen. Vielleicht müssen wir viel mutiger sein und uns herausfordern lassen. Vielleicht müssen wir gar radikaler sein. Und wir müssen uns für die Zukunft überlegen, wollen wir eine verwaltete Gemeinde? Dann werden wir möglicherweise einen verwaltenden Pastor kriegen, der mitverwaltet, was wir haben. Oder wollen wir aus- und aufbrechen? Und das hätte Konsequenzen. Das war dann vielleicht so die letzte große Frage, die blieb, ja stopp, bevor wir uns verlieren, diesen kleinen Gedanken, stellen wir uns nochmal der Vision, der Möglichkeit einer Vision, einer Gemeinde, die brennt, obwohl wir im Moment kaum Holz haben zum Feuern, obwohl die Kräfte im Moment so, die waren sowas von fertig. Das ist, also es hat Gott sei Dank geklappt, die Gemeinde ohne Streit durchzuführen. Und alle Entscheidungen wurden dann einmütig gefällt. Aber was das Kraft gekostet hat, als ich dann Wochen später ins Gespräch kam, sagten sie, wir können gar nichts, wir haben keine Kraft mehr. Wir sind völlig fertig. Durch die vielen, auch innerlich schwierigen Gespräche. Und das ist der Punkt, das ist der Stand der Dinge, diese grundsätzliche Frage. Ob aus einer Ecke eine Gotteslösung kommen darf, die wohlschmeckender ist, als wir es uns vorstellen können. Und hier gilt, das haben wir dann besprochen, hier gilt natürlich auch wieder, wie ich es oft sage, Gott tut das Seine. Aber es gilt auch das Wort der Maria, tut, was er sagt, das tut ihr und nicht er. Und das bitte nicht verwechseln, was Gott tut und was Menschen tun. Gott tut das Seine, aber ihr tut bitte, was er sagt. Und ich lese an dieser Geschichte raus, Jesus handelt nicht in der Blickrichtung der Hochzeitsgäste oder des Bräutigams oder des Speisemeisters. Jesus handelt nicht in dieser Blickrichtung, sondern Jesus, und das war eine interessante Fragestellung dann bei den Gesprächen, Jesus lässt in dieser Hochzeit, und vielleicht war es ja auch in der Gemeinde, einen schmerzhaften Mangel zu. Jesus lässt einen schmerzhaften Mangel zu. Und aus diesem Mangel heraus, diesen drohenden Zusammenbruch der ganzen Atmosphäre auf der Hochzeit, wird Maria zur Grundwegweiserin mit einer ungewöhnlichen Ansage und für eine ungewöhnliche Lösung. Ihr Wort war schlicht, was er euch sagt, das tut. Woher kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, aber wenn das heißt, 10 so Gefäße aufzustellen, kann das vom Herrn sein? Aber es braucht im Plan Gottes offensichtlich diese Gefäße, es braucht auch gehorsame Diener, um zu erleben, dass Gott aus Schwachheit, aus Zerbrüchen, aus Resignation möglicherweise, aus Frust etwas Neues, Wertvolles wachsen lässt, was uns bis tief in die Seele gut tut. Gott schuf den Wein, um das Menschenherz zu erfreuen. Das hatte jeder Jude im Kopf. Und wenn er die Geschichte hörte oder las, wusste er, dass es um die Freude geht, die Gott zurückbringen wollte in die Herzen. Jetzt sage ich was vielleicht Interessantes, vielleicht Ungewöhnliches. Wie gesagt, ich denke da natürlich viel betend nach. 40 Jahre Gemeinden, die ich begleitet habe, ich glaube, insgesamt waren es 6 oder 7, weiß gar nicht mehr, wenn ich es zähle, teils vollzeitlich, teils auch nur teilzeitlich. 40 Jahre Pastorendienst. Auf und ab. Fette Zeiten und arme Zeiten. Brüche und Heilungen. Und heute Morgen ist mir der Gedanke gekommen, eigentlich müssen wir den Psalm 23 immer mal wieder neu erleben, weil er sich oft nicht durchzieht als stabiles Niveau, sondern immer wieder neu erfahren werden muss. Also, du deckst mir einen Tisch, ob nun Feinde oder Freunde oder Hochzeitgäste, du deckst mir einen Tisch, aber wenn der Wein ausgeht, dann er muss neu gedeckt. Der ganze Psalm 23 muss immer wieder erglaubt, erbeten werden, dass wir sagen können, wir haben das Gefühl, keinen Mangel zu haben. Wir haben das Gefühl, genügend frisches Wasser zu haben. Wir machen die Erfahrung, an grünen Auen zu sind und satt zu werden. Dieser Psalm 23 muss immer wieder neu erlebt werden. Auch übrigens in den Tiefen. Das lernt man nicht einmal zu sagen, und ob ich schon wanderte in einem finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Sondern das muss immer wieder angeeignet werden, neu, damit es wahr bleibt und wir nicht nur sagen, der Herr ist meine Hürde, mir wird nichts mangeln, bin volle Kanne voll, führt mich zu frischem Wasser, alles gut, grünen Auen, gedeckter Tisch, voll eingeschenkt. Der Psalm 23 mit seinem wunderbaren Inhalt muss immer wieder neu erfahren werden. Und ganz oft aus Phasen der Schwäche, wo der Wein ausgeht, man den Eindruck hat, jetzt geht's gar nicht weiter. Das kann man verpassen. Das kann man verpassen. Tausende Gemeinden, die diesen Schritt nicht geschafft haben. Das kann man vermasseln. Da kann es ein zu spät geben. Unser Wein kommt aus möglicherweise irgendwelchen befremdlichen Wasserkrügen. Wo man zunächst denkt, das kann es nicht sein, wir wollen ja Wein und nicht Wasser. Der Wein kommt möglicherweise aus irgendwelchen Wasserkrügen, aus denen wir es nicht vermuten. Muss ich übrigens jetzt auch als Rentner erleben. Neue Brille, neue Sicht, neue Hoffnung. Neuer Psalm 23. Wie deckt mir Gott jetzt meinen Tisch? Was heißt es für mich, wenn man dann schwächer wird, grüne Auen zu haben? Ich meine, ich heiße ja immerhin schon mal grün. Das ist schon mal ein richtungsweisendes Wort. Aber was heißt das, dass ich für mich, meinem Alter, an frischen Wassern sein darf? Also kommen wir mit diesem Text vielleicht, jeder für sich persönlich, ich mit meiner Gemeindeerfahrung, ihr als Kommunität, kommen wir an den Punkt, wo wir vielleicht mal sagen müssten, was würde Maria sagen? Was würde jetzt Maria sagen? Sie würde auf alle Fälle jetzt umso mehr sagen, was er euch sagt, das tut. Unsere Hilfe kommt vom Herrn. Aber sie wüsste auch, dass er unberechenbar ist, unvorausschaubar. Dass unser Jesus, unser Herr, nicht Sklave unserer Gedanken ist, wie wir sie halt immer gedacht haben. Sondern dass Gott souverän ist, ein Gott neuer Gedanken, neuer Lösungen, neuer Brillen regelrecht. Was würde Maria sagen, auch wenn ihr merkt als Kommunität, ihr werdet älter, schwächer, viele gehen? Darf ich es mal weiter auf den Punkt bringen? Ich habe natürlich auch viel nachgedacht, nachgelesen über eure Gründung, die Entwicklung, die Aufbrüche. Darf ich mal fragen, was würde Mutter Basilea sagen für diese Situation? Hätte sie, und ich unterstelle mal ja, hätte sie diese Tiefe, diese Größe in einer neuen Zeit, einer neuen Situation, ihre Herzensanliegen so anzupassen, was sie euch weitergibt, dass sie für diese Zeit und die Zukunft passen würde. Wir glauben doch selber nicht, dass sie uns in solchen äußeren Fragen, da geht es nicht um die Substanzfragen, wir glauben doch selber nicht, dass sie uns in diesen Entwicklungsfragen selbe Antworten geben würde, wie sie es vor 60 Jahren gemacht hat. Zumindest ist darüber nachzudenken, nicht? Weil ich rede hier ja nicht als Wissender, sondern als mit euch Fragender. Was würde Mutter Basilea fragen? Ich bin hier als Prediger der Hoffnung und des Lebens. Ich bin ein Verkündiger der Schönheiten Gottes, der Freude Gottes. Ein Verkündiger der Möglichkeiten Gottes für mich selber, für uns alle privat, für unsere Gemeinden. Gestern Abend in dieser wirklich wunderbaren Versammlung war zum Schluss ein Geist der Hoffnung zu spüren. Man hat gespürt, Gott hat gesprochen. Es kann sein, dass wir manches neu sehen müssen, neue Brillen. Es kann sein, dass wir weiterdenken müssen wie bisher. Aber wir sind nicht allein gelassen. Wahrscheinlich müssen wir in der Gemeinde neu diesen Psalm 23 buchstabieren lernen und neu erfahren lernen. Aber es ist unser und es bleibt unser Psalm und unser Zuspruch Gottes. Keine Ahnung, ihr Lieben, das ist auch nicht mein Auftrag zu sagen, das bedeutet dieses und jenes. Aber es ist mein Auftrag, der Hoffnung das Wort zu predigen. Glauben wir doch nicht, dass Hochzeiten, wo der Wein ausgeht, und das ist ein wunderbares Bild für tausend andere Möglichkeiten des Lebens, glauben wir doch nicht, dass Gott keine Möglichkeiten hat und uns nicht einlädt, dazu neu zu sehen, aufzubrechen, vielleicht Wege zu gehen, Lösungen zu finden, die von hinten mit irgendwelchen Wasserkrügen kommen, wo wir genau wissen, das ist Wasser, wir brauchen Wein. Und uns dann nicht vorstellen können, dass genau das die Voraussetzung ist. Was wären das für Wunder gewesen, wenn Jesus irgendwoher, wenn von jemandem, den er kennt, gefüllte Weinkrüge besorgt hätte. Ja, würde das überhaupt in der Bibel stehen? Würde nicht in der Bibel stehen? Puh. Aber dass er das, wo keiner gedacht hat, dass es hilft, gewandelt wird, das haben inzwischen hunderte Millionen von Menschen gelesen und es als Ermutigung für ihre Schwachphasen, ihre Brüche genommen. Zu sagen, mit Christus, mit Jesus ist immer ein Aufbruch machbar. Aber Gott tut das Seine. Und wir sind gefragt und gefordert und verantwortlich, das Unsere zu erkennen. Und möglicherweise müssen wir schon mal die neue Brille aufsetzen, weil man mit der alten nur noch sieht, was man immer gesehen hat. Und Jesus ist der Meister der Brillen. Er hat immer die richtige. Ich weiß nicht, ob meine die richtige ist. Kommt von Dieter Kalter übrigens. Hat mir die gemacht. Hat sie schon sehr gut gemacht. Aber okay. Jesus jedenfalls hat immer die richtige Brille. Das ist mein Gebet. Lass übrigens in jeder Gebetszeit, ich male meine Gebete oft, in jeder Gebetszeit male ich ein Auge unter vielem anderen. Das Auge heißt, Herr, lass mich lernen, deinen Blick zu haben. Also der Text hört auf, in dem hier steht, er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So soll es sein. Gelobt sei Gott. Amen. Ja, Lieben, wie war das? Was war um 8.27 Uhr? Das war das Ende der längsten Dunkelheit des Jahres. Was war um 8.16 Uhr? Heute, Sonnenaufgang. Und ich habe schon mal geguckt, hätte man es auch ausrechnen können, morgen geht sie um 8.15 Uhr aus. Richtige Richtung, es wird heller. Gott segne euch. Der Herr sei mit euch in all dem, was ihr denkt und was ihr fühlt und was ihr tut. Eure Begegnungen, sie seien unter dem Segen Gottes. Euer Sorgen sei in Christus bewahrt und aufgehoben. Eure Herzenskräfte seien tiefgreifend aus der Seele inspiriert von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade eben unseres Herrn und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und sie ist mit uns allen. Amen.